Grüß Gott und herzlich willkommen, liebe Zuhörer von Radio Horeb. Schön, dass Sie mit dabei sind beim Kurs Null. In dieser Sendung bringen wir Ihnen die Grundlagen des Christseins nahe. Heute unser Thema: Braucht Gott die Kirche, um Hände zu haben? Und um uns dieses Thema richtig auch zu Gemüte führen zu können, haben wir einen hochkompetenten Gesprächsgast eingeladen, Dr. Ludwig Weimer. Grüße Sie.
Grüß Gott allen.
Ja, liebe Zuhörer, Dr. Ludwig Weimer ist seit 1983 Priester. Er ist Theologe in der katholisch integrierten Gemeinde und Schüler von Papst Benedikt XVI. Er hat auch die Lehrbefugnis für katholische Dogmatik, ist also ein hochqualifizierter Theologe, der das Ganze aber dann auch relativ einfach rüberbringen kann. Liebe Zuhörer, Kurs Null, das bedeutet, wir beschäftigen uns hier mit den absoluten Grundlagen des Christseins. Und die Frage, braucht Gott die Kirche, um Hände zu haben, die stellt sich einem mehr oder weniger in dieser Form. Nämlich ganz einfach mit der Frage, ist Gott nicht allmächtig? Warum braucht er uns Menschen überhaupt, Herr Dr. Weimer?
Das ist die Grundfrage. Wenn Gott allmächtig ist, müsste er ja alles Elend in der Welt auch ändern. Er hätte ja nicht zulassen können, dass über 1 Million kleine Kinder, die doch wahrhaftig keine Schuld hatten, Juden, jüdische Kinder, in Auschwitz vergast worden sind. Also man müsste dann eigentlich einen sehr grausamen Gott annehmen, wenn Gott auf diese Weise allmächtig sein wollte, dass er machen kann, was er sozusagen beliebig machen will. Und dann bräuchten wir sozusagen nur zuschauen. Ja? Wir wären so wie eingesperrte Hühner, die Gott also fett füttert. Das ist einfach so nicht denkbar, weil das Gottesbild unmöglich wäre.
Das erinnert mich ein bisschen an letzte Woche, wo es um das Leid ging. Da war die große Antwort auf alles ja der freie Wille. Gott ja, lässt das Leid zu, weil er den Menschen eben auch seinen freien Willen lassen will. Ist das auch der Grund, warum wir eine Kirche brauchen?
Das ist noch etwas komplizierter vielleicht, die Frage, warum wir eine Kirche brauchen. Wir brauchen eine Kirche, weil Gott überhaupt die Welt so geschaffen hat, dass sie eigenständig, selbstständig sich entwickelt und erst recht mit dem Geistwesen Mensch, dass sie sich in Freiheit, in der Würde der Mitarbeit entwickelt. Ja, es wäre so, wie wenn man einen Betrieb hat, wo man 1 Milliarde Mitglieder hat, Arbeiter, aber die haben gar nichts zu tun, weil der Chef alles tut. Das ist ja nicht vorstellbar, sondern ein guter Chef hat eben Mitarbeiter, die motiviert sind und in seinem Sinn die Firma hochbringen. Und so ähnlich muss man sich vielleicht das vorstellen, wenn wir die Frage stellen, warum braucht Gott die Kirche? Gott wollte das einfach. Er wollte Mitarbeiter. Er wollte uns diese Würde geben, seine Schöpfung zu vollenden.
Die Frage, warum ist das alles so, die steht heute also im Mittelpunkt dieser Sendung. Und bevor wir diese Frage noch genauer ausschmücken und uns ihr genauer stellen, wollen wir vielleicht erstmal die Grundlagen erklärt bekommen, wie denn die Kirche das alles sieht, wie unser katholischer Glauben diese Frage beantwortet. Herr Dr. Weimer, dazu haben Sie uns einige Ausführungen vorbereitet.
Ja, beginnen wir einmal mit der Frage, die ja viele Menschen haben. Sie haben gar keine Freude mehr an der Kirche und sie verehren vielleicht noch Jesus, weil er sie überzeugt, sodass dieser Slogan ja so umläuft, Jesus ja, Kirche nein. Einfach aus Enttäuschung über die Menschlichkeiten, die es notwendigerweise in der Kirche gibt. Mit dieser Frage will ich mal beginnen. Warum hat nicht Jesus gereicht? Warum braucht es eine Kirche? Warum gehört zu Jesus eine Kirche? Unsere allererste einfache Überlegung ist, schauen wir doch mal an, was Jesus gemacht hat. Als Jesus aufgetreten ist, was war seine erste Tat? Er sammelte Jünger. 3, 5 und dann 12. Warum es gerade 12 waren, das hing an der Geschichte Israels. Er wollte dieses Volk neu sammeln und hat gleichsam 12 neue Stammväter gesucht. Er wollte auch Israel wieder vereinigen, die 12 Stämme wieder vereinigen, aber in einem tieferen Sinn. Und so hat er diese 12 Apostel gesucht und gewählt. Man muss also immer sagen, wenn man von Jesus spricht, Jesus und die Zwölf. Weil das von Anfang an dazugehört, dass er Jünger sammelt, dass er Mitarbeiter braucht. Kein Mensch, und in diesem Sinne war ja Jesus auch Mensch, nicht nur Gottes Sohn, kein Mensch kann alleine die Welt verändern. Man braucht viele Mitarbeiter. Es wäre also ein Aberglaube, wenn man sich vorstellen würde, Jesus kommt sozusagen pfeilgerade mit der Allmacht Gottes auf die Erde und er kann alles. Nein, er will nicht alles können. Er wird später am Kreuz sterben und auf die Zurufe steigt doch herunter vom Kreuz. Steigt er eben nicht herunter. Das ist nicht der Weg Gottes. Der Weg Gottes ist ganz anders. Er ist sozusagen in der Normalität der Schöpfung und in der Normalität des Glaubens. Und der Glaube muss arbeiten, der Glaube muss leiden, er muss durch die Welt ziehen, er muss Anhänger gewinnen, er muss, weil er auf Gewalt verzichten muss, auf das Schwert verzichten muss, er muss mit der Solidarität von vielen, die einig sind, muss er eine Macht in der Welt darstellen. Sonst wäre die ganze Veranstaltung also sehr magisch und wir würden uns also nur vorstellen können, dass Gott sozusagen einen Sohn schickt, der einfach magisch die Welt verwandelt. Es würde ein falsches Gottesbild dahinter stehen. Wir wären sozusagen nur ein Marionettentheater und Gott würde uns sozusagen beliebig einsetzen können. Allmacht ist ja überhaupt ein Wort, das so gar nicht im Credo, in der Glaubensregel der Kirche vorkommt. Es heißt in dem alten Text, damals waren die Glaubensbekenntnisse griechisch, Pantokrator. Wenn man das übersetzt, heißt das, der alles führen und lenken und leiten kann. Also Gott kann die Dinge lenken und leiten. Er kann sie zum Beispiel lenken über unser Gewissen. Er kann zum Beispiel die Welt versuchen, ins Heil zu bringen durch Heilige. Er kann also lenken und leiten. Das heißt, er kann unseren freien Willen, er kann so unsere Mitarbeit benutzen. Er kann sogar das Böse versuchen, wieder zu etwas Gutem zu machen. Wenn jemand darauf reagiert, wenn er es als Stachel versteht und sagt, so, jetzt bessern wir uns, jetzt kehren wir um. Das ist die Möglichkeit, also die Gott hat, alles zu lenken, alles zu leiten, alles zu führen. Aber dieses plumpe also Bild, er kann einfach alles, was er will. Er kann aus einem Kreis ein Viereck machen und es Kreis nennen. Das ist natürlich also nicht möglich, so zu denken. Gott wollte auf der Welt die Freiheit. Und man muss sich die Welt vorstellen wie eine Bühne, wo also das Gute mit dem Bösen kämpft und der Schauplatz ist die Menschheit. Sind wir, das sind wir. Wir stehen auf dieser Bühne und entweder regiert Gott unser Herz oder der Egoismus und das Böse oder wir sind gefesselt und gefangen durch fremde Interessen und jemand hat uns vergewaltigt und wir müssen ihm dienen, einem Diktator oder so etwas Ähnliches. Also so muss man sich das vorstellen. Ein Kampfplatz, ein Schauplatz, wo zwei Kräfte kämpfen, das Gute und das Böse. Und das ist der Ort für die Allmacht Gottes. Und wenn dann irgendwo das gelingt, sagt dann der Glaubende von rückwärts, von hinten her, das ist eben die Macht Gottes. Er ist, da kann man dann ruhig einmal das Wort verwenden, er ist allmächtig. Er kann alles zum Guten wenden. Aber ich kann mich nicht hinstellen und sagen, Gott, du bist allmächtig, bitte, jetzt lege Hand an. Man muss vielleicht auch bei dem Bild, dass Gott durch Christus gehandelt hat, dass er also selbst unter uns war in einem Menschen, muss man vielleicht sagen, was das eigentlich bedeutet, dass Gott durch einen Menschen handelt. Die ganze Vorstellung unseres Glaubens, wer Jesus Christus war, dass er also das fleischgewordene Wort Gottes selbst war, das heißt ja auch das Antlitz Gottes war, die Hand Gottes war, der Mund Gottes war, diese ganze Vorstellung bedeutet, dass Gott durch einen jüdischen Menschen unter uns war, dass er also durch einen Menschen handelt. Und bevor Christus kommen konnte, gab es Vorbereiter. Wiederum Menschen, die den Boden bereitet haben, 1000 Jahre lang und mehr. Mose, die Propheten. Jesus redet oft davon, von Mose und den Propheten. Er bezieht sich auf sie. Sie haben ihm den Boden bereitet. Und vor allem dann der Lehrer, bei dem er in der Schule war, wir wissen nicht wie lange, Johannes der Täufer. Also Vorbereiter. Es brauchte Vorbereitung. Und als er tot war und im Osterglauben erkannt wurde, wer er ist, und er in seiner Wahrheit gesehen wurde, da brauchte er gleichsam Nachbereiter. Die Apostel, die Kirche, Fischer und Akademiker wie den Paulus und nachher die ganzen Heiligen der Kirchengeschichte, die ganzen Gemeinden durch die Zeit, die brauchte er, um das zu vollenden, in jeder neuen Generation wieder weiterzuführen, was Jesus in die Welt gebracht hat. Dass er sozusagen die Formel, wie die Welt erlöst werden kann, in die Welt gebracht hat, aber man muss sie anwenden. Man muss mitarbeiten. Es ist also nicht so, dass wir uns vorstellen können, Gott hat selber Hände, er ist weltlos, er ist überweltlich, es ist viel differenzierter, er hat seine Hände in der Welt, in den glaubenden Menschen. Er hat sich ein Volk geschaffen, das kann seine Taten vollbringen. Er hat also Stellvertreter auf Erden. So wie es schon heißt, im Paradies war der Mensch als Ebenbild Gottes zu sehen, so ist es erst recht in der Heilsgeschichte. Abraham, Mose, die Propheten und die vielen Glaubenden sind also Stellvertreter. Sie stehen da, handeln nach dem Geist Gottes, sind also seine Hände. Sind sein Mund und sind seine Hände. Wenn jetzt plötzlich in der Geschichte, in der Weltgeschichte, großes Leid da ist und Gott ohnmächtig scheint, dann erkennt das Gottesvolk, daran sind wir schuld. Wir müssen umkehren. Wir haben versagt. Sie können nie sagen, Gott ist ohnmächtig. Nein, Gott will immer, er will immer, er will immer barmherzig sein, er will immer helfen. Und wenn es noch so schlimm ist, er ist immer bereit, dem Volk wieder aufzuhelfen. Es liegt immer am Volk selbst, an uns. Es ist eben anders, wie in Märchen und in Mythen, da wo es im Grunde ein schöner Traum bleibt. Hier ist es ein wahrer Traum. Gott hat einen Traum, wie der Mensch zum Mitarbeiter werden kann. Und wenn er Menschen findet, die auch diesen Traum haben von Gerechtigkeit und von Frieden, ja, dann ist es praktisch so, dass der Traum Gottes zusammenfällt, jedenfalls stückweise zusammenfällt, mit dem Traum des Menschen. Und dann sind die Menschen auch fasziniert von Gott, von seiner Idee und von seinem Plan. Und deswegen ist der Glaube sozusagen immer etwas, was mit Liebe zu tun hat, mit Verliebtheit zu tun hat. Der Glaube ergreift den Menschen und macht ihn dann also zu dem, was wir die Hände Gottes einmal jetzt so nennen wollen, die Hände Gottes in der Welt. Und warum braucht man also jetzt nicht nur Einzelne, sondern warum braucht man mehrere? Man braucht einfach mehrere, weil das Böse in der Welt eine starke Macht ist. Und das Gute darf nicht die Mittel des Bösen verwenden. Und darum also bleibt uns als Mittel bleibt nur die Gerechtigkeit und die Solidarität, dass wir zusammenhalten. Dann wird man vielleicht Christen umbringen, aber man bringt nicht alle Christen um. Irgendwann muss der Staat aufhören, die Christen zu verfolgen. So ging es im alten Rom und so ging es überall, wo die Christen also den Mut hatten, keine Angst vor dem Tod zu haben. Das ist ihre Möglichkeit. Sozusagen das, was später Gandhi ja auch gemacht hat und was er auch im Grunde gelernt hat aus dem Neuen Testament, als er es in Südamerika gelesen und studiert hat. Er hatte ja diesen Weg des gewaltlosen Widerstandes in Solidarität, wo man letztlich also die Bösen beschämt und eben dann siegen kann, ohne Gewalt und ohne etwas in der Hand zu haben. Einfach nur durch die Solidarität. Wenn aber einer allein gelassen wird, ist er verloren. Dann wird er ein Opfer, dann wird er einfach Märtyrer. Ich möchte ein bisschen erzählen von dieser Entdeckung, einfach nur anhand von zwei Geschichten, die man ja im Alten Testament finden kann und die sehr lebendig und detailliert sind. Da gibt es im zweiten Buch Mose, im Buch Exodus, gleich im dritten Kapitel die berühmte Geschichte, wie Mose am Dornbusch zu seinem Auftrag kommt. Wenn ich das jetzt mal in meinen Worten nacherzähle, was da läuft, versteht man vielleicht diese ungeheure Aussage, die in diesem und im nächsten Kapitel steckt. Mose hatte einmal einen ägyptischen Aufseher erschlagen, weil er Hebräer schlecht behandelt hat. Daraufhin wurde er gesucht. Er sollte getötet werden. Er floh. Er floh ins Ausland, er floh in die Wüste Midian. Und dort war er durch seine Begabung reich geworden. Er hatte die Tochter eines Priesterkönigs geheiratet. Er war ein großer Hirte, ein großer Fürst, Hirtenfürst geworden. Und nun lebte er da und kam in seinem Gewissen nicht von dem Gedanken los, ich habe mich gerettet und was ist mit den anderen? Ich habe die Begabung gehabt, mich zu retten, aber die anderen, die können nicht. Vielleicht wollen sie gar nicht, weil sie mutlos sind. Und er kommt zu der Idee, ich muss runter nach Ägypten, auch wenn ich dort gesucht werde, damit man mich tötet, ich muss runter und muss sie herausholen. Davon erzählt diese Geschichte, dass er einen Busch brennen sieht und er verbrennt nicht, weil es auch um die Frage geht, wenn Mose runtergeht, das wird ihn ja verbrennen. Nein, es wird ihn nicht verbrennen. Er muss diesen Auftrag erkennen, dass es ihn nicht verbrennt. Dass Gott auf seiner Seite ist, wenn er seinen Brüdern, den Hebräern, helfen will. Und so erkennt er, Gott spricht zu mir, ich sende dich zum Pharao. Und da sagt eben Gott nicht, ich hole sie heraus, du kannst schön hier abwarten in der Wüste, mach dir ein paar schöne Tage, bis sie da hier ankommen, sondern ich sende dich, er braucht den Mose. Führe du mein Volk heraus. Und nur der Mose kann's. Der ist am Hof erzogen worden. Der kennt die Politik. Der kann mit dem Pharao verhandeln. Sodass also hier in dieser Grundgeschichte, in der Gründungsgeschichte des Gottesvolkes, das ist ja die eigentliche Geschichte, der Auszug aus Ägypten, eine politische Großtat, eine Befreiung aus einer Diktatur, wo Gott sich stärker zeigt als der Pharao, dass hier also dieses Wort da steht, ich brauche dich, du musst hingehen. Dann fängt Mose an, sich auszureden. Ich kann ja gar nicht. Was werden die anderen zu mir sagen, wenn ich sage, Gott ist mir erschienen? Wie heißt du denn? Was ist denn dein Name? Als das geklärt ist, kommt er mit der Ausrede, ich kann ja gar nicht reden. Vermutlich hat er ein bisschen gestottert. Und er bekommt dann die Antwort, aber dein Bruder kann reden. Du denkst und er redet. Du sagst ihm, was er reden soll. Nimm halt den zweiten dazu. Einer, der denkt und einer, der redet. Das ist also eine wunderschöne Geschichte, diese Grundgeschichte, wo man lernen kann, dass Gott Menschen braucht. Oder eine andere Geschichte, die auch wiederum sehr, sehr deutlich ist im Richterbuch, Kapitel 6 ist das zu finden. Das ist die Geschichte von dem Richter Gideon. Da war die Lage also so im 12. Jahrhundert vor Christus oder im 11. Jahrhundert vor Christus, war in der Umgebung Israels das wilde Kamel domestiziert worden. Man hat die Kamele also gezähmt und als Reittiere verwendet. Das waren praktisch die schnellsten Tiere dann, die es gegeben hat. Und der Stamm Midian, ein Wüstenstamm, dem war das gelungen, der hatte diese Kamele. Und dieser Stamm hat einfach abgewartet, bis Frühjahr war, in der dortigen Gegend Sommer war, und Gerste und Weizen reif waren und die Bauern das gedroschen haben. Und wenn das alles fertig war, kamen sie eines Nachts mit ihren schnellen Kamelen und haben abgeräumt und sind in die Wüste wieder verschwunden mit ihren Kamelen und den vollen Getreidesäcken. Und da treffen wir nun einen jungen Mann, den Gideon, und der kriegt Besuch von einem Engel, so erzählt die Geschichte. Und der Engel sagt, was klagst du denn? Gideon hatte, um seinen Weizen zu verstecken, gedacht, ich tue den Weizen in die Weinkelter, da werden sie ihn nicht suchen. Und er war gerade dabei, seinen Weizen zu verstecken in der Weinkelter und jammerte dabei, was das für Zeiten sind. Früher hat Gott gehandelt, jetzt handelt er nicht mehr. Mit den Vätern hat er gehandelt, jetzt handelt er nicht mehr. Und da wird also erzählt, da kommt der Engel, setzt sich hin und redet mit dem Gideon und sagt, was jammerst du da? Und er antwortet, was die Lage ist. Und dann bekommt er gesagt, Geh doch du mit deiner Kraft, die du hast. Ja, ich sende dich. Jetzt habe ich ein Wort zitiert. Geh, befrei mit der Kraft, die du hast, Israel. Ja, ich sende dich. Das ist also eine wunderschöne Erzählung, dass der Glaubende das Werkzeug Gottes ist. Und es genügt also, diese Gegenmacht gegen das Böse, gegen diese räuberischen Kamelbeduinen, das genügt, wenn Gideon den Mut hat, Leute zusammenzutrommeln. Und das wird dir dann so schön erzählt, dass man gar nicht siegen kann gegen diese schnellen Reiter, wenn man nicht eine List anwendet. Die findet dann Gideon mit Hilfe Gottes. Er hat am Schluss ja, am Anfang hat er zu viele Leute, die sind also dann viel zu laut und die können gar nicht bei Nacht eine solche Gruppe überfallen. Am Schluss hat er nur noch 300 Leute übrig. Mit denen umstellt er dann das Lager der Midianiter. Sie zerschlagen Krüge, machen Krach, als ob sie viele wären, holen ihre Fackeln und schreien. Und die sind so verwirrt, dass sie sofort alle fliehen. Diese wunderschöne Geschichte von Gideon will auch zeigen, dass man mit einer kleinen Minderheit das Böse abwehren und besiegen kann. Wenn man eben Mut genug hat und Grips genug hat und sich überlegt, wie Gott hier helfen kann. Ich glaube, die Aussage dieser biblischen Geschichten im Alten Testament ist zusammengefasst, es gibt immer eine Lösung. Gott kann immer helfen. Ihr werdet immer auf Ideen kommen, wenn ihr euch anstrengt, vor allem wenn ihr zusammenhaltet. Und lieber mit wenigen, die ganz einig sind, als mit vielen, die das Ganze nur umso schwerer machen. Das ist also der Grund, warum wir sagen können, Gott hat ein Werkzeug. Gott braucht ein Werkzeug. Aber ein Werkzeug muss immer angemessen sein. Ein Beispiel. Wenn jemand einen großen, schweren Hammer hat, mit dem man irgendwie Pfähle reinschlägt in einen weichen Erdboden und versucht, ein winziges kleines Bildchen mit einem Stahlnägelchen an seiner Wand aufzuhängen, kann er mit diesem Hammer nicht arbeiten. Da braucht er ein ganz kleines, feines Hämmerchen, damit er dieses Nägelchen in die Wand hineinkriegt und das Bildchen aufhängen kann. Einmal wäre das Werkzeug zu groß. Jetzt, wenn ich aber mit dem Hammer etwas Vernünftiges machen will, kann ich meinen Spielzeughammer nicht mehr gebrauchen. Da brauche ich einen Hammer, der die angemessene Schwere und Größe hat. Jedes Werkzeug muss angemessen sein. Und die Frage ist, wie muss denn dieses Werkzeug Gottes aussehen? Ich glaube, das ist eine wahnsinnig wichtige Frage. Und die Antwort ist im Grunde entscheidend und erklärt auch vieles an der Geschichte der Kirche und an der faktischen Ohnmacht der Christen gegenüber, sagen wir mal, dem Ersten Weltkrieg, gegenüber den Nazis, gegenüber dem Zweiten Weltkrieg. Das Werkzeug war nicht mehr richtig bekannt. Und deswegen möchte ich ein bisschen davon sprechen. Die Suche nach dem richtigen Werkzeug ist wiederum im Alten Testament dargestellt. Die kann man daraus sehr gut lernen. Es war eine Suche von mehr als 1000 Jahren. Am Anfang haben sich Stämme vereinigt. Dann haben sie gespürt, wir sind zu schwach, wir können die Philister nicht besiegen, wir brauchen einen König. Weil bis man immer die Bauern zusammenruft gegenüber einem richtigen, hochgezüchteten Streitwagen her, das geht nicht. Da braucht man selber also ein stehendes Heer. Und dann haben sie das Königtum versucht mit David. Schon Saul begann ein bisschen damit, aber dann so richtig David und Salomo. Dann ist Israel in der Exilszeit in eine neue Situation geraten. Es hat seinen Staat verloren. Die Staatsform war nicht mehr tauglich. Und es entdeckte auch, die ist nicht angemessen für Gott. Gott braucht Freiwillige. Der Staat hat seine eigenen Gesetze. Da gibt es große, große Fehler. Da wird eigentlich immer Gott verraten und es werden die Menschen verraten. Da gibt es eine Klassengesellschaft. Die Könige werden rückblickend sehr stark kritisiert im Alten Testament. Im Exil jedenfalls entdeckt Israel etwas Neues. Dort war man im Ausland, war also deportiert. Dort entdeckte man die Synagoge. Das heißt, die Versammlung in einem Haus. Da entdeckte man den Begriff Gemeinde. Diese Synagogen haben dann den Juden zum Überleben verholfen, im Ausland, in Ägypten und in Babylon, und wurden später auf die ganze Welt übertragen. Bis heute lebt Israel, also das gläubige Israel, von den Synagogen. Sodass also jetzt das Werkzeug schon ziemlich ausgereift war. Ein Synagogenverband, wo die freiwilligen Glaubenden zusammenkommen und sich helfen. Wo man schaut, dass niemand arm ist und wo man notfalls also auch Verfolgten helfen kann. Israel hat immer erwartet, dass die Heidenvölker sehen, was das Gesetz für eine schöne Sache ist. Und das nennt man die Völkerwallfahrt, und hat erwartet, dass die Menschen aus aller Welt nach Israel pilgern, um das zu studieren und zu lernen. Und dann wäre der Weltfriede möglich. Das war die Idee. Als die Christen kamen, von Jesus habe ich schon ein bisschen erzählt, dass er Israel noch einmal neu sammeln wollte zu einem wirklichen Werkzeug. Als die Christen kamen, haben sie eine neue Idee gehabt. Nicht zu warten, bis die Völker kommen, sondern zu den Völkern hinzugehen. Also sie waren aktiv. Sie haben Mission betrieben. Das Wort, das heute so vielfältig in Misskredit kommt, weil man denkt, das sei fundamentalistisch, dem anderen die Wahrheit zu bringen. Aber in Wahrheit ist es ja doch so, wenn man etwas Schönes entdeckt hat, will man es dem anderen mitteilen. Man will es ja auch als etwas Freiwilliges dann angenommen oder abgelehnt wissen. Also die Mission der Kirche zu den Völkern ist dann in der Kirchengeschichte ja fast überall gelungen. Jedenfalls kam man in fast alle Länder, mehr oder weniger gelungen. Aber man hat das Werkzeug im Kleinen, hat man etwas vergessen. Die Synagoge, die christliche Synagoge, die Gemeinde. Und wie einmal ein christliches Reich da war im Mittelalter, wo alle Christen waren, hat man die Form verloren. Dann gab es die Riesenkirchen und die Einzelchristen, und es ging eigentlich dieses richtige Werkzeug etwas verloren. Heute sieht man wieder, dass man dieses Werkzeug braucht in der Zeit, wo das Christentum also in einer heidnischen Umwelt wieder leben muss. Da redet man jetzt schon in der Pastoral wieder davon, dass die Christen Oasen bilden müssen und dass sie also Gemeinden bilden müssen, Mittelpunkte bilden müssen, sozusagen ein Netz, ja, ein Netz von Gemeinden brauchen, wie ein Netz von Oasen durch die ganze Gesellschaft hindurch, dass die ganze Gesellschaft nicht einfach verchristlicht werden kann. Ich habe auch ein schönes Bild noch, das ich ausmalen will, um das ein wenig darzustellen. Es ist eigentlich ein Bild, dessen Herkunft wiederum im Alten Testament liegt, in dem berühmten Kapitel Genesis 18, wo Gott Abraham besucht und am Ende des Besuches mit Abraham spricht und sagt, der Abraham, der soll doch zu einem großen Volk werden, und dieses Volk soll die Gerechtigkeit in die Welt bringen. Darum muss doch Abraham wissen, was in der Welt läuft. So wird also ein Selbstgespräch Gottes erzählt in Genesis 18, 18. Und dann spricht Gott laut zu Abraham und sagt, Abraham, ich gehe nach Sodom und Gomorra, denn die Klage schreit ja bis zum Himmel über die Schlechtigkeit dieser Stadt. Die richten sich zugrunde. Und ich will schauen, ob es wirklich so ist, ob keine Rettung möglich ist. Und da gibt es ja dieses schöne Gespräch, dass Abraham anfängt, mit Gott zu handeln, zu ringen um die Rettung der Welt. Und sagt, ja, aber wenn doch in dieser Stadt 50 Gerechte sind und du bringst jetzt die Stadt um, das ist nicht gerecht. Und Gott sagt, richtig, wenn ich 50 finde, ist die ganze Stadt gerettet. Und dann wird heruntergehandelt, 40, 30, 20, bis zu 10. Und bei diesen Szenen bleibt die Erzählung stehen. Alles Weitere wäre sozusagen einfach nicht unanständig, ja, sondern es wäre unpraktikabel. Ich brauche mindestens 10 in einer Stadt, weil einer alleine ist verloren. Und als dann die Geschichte weitererzählt wird, wird ja gesagt, dass also nur 5 da waren, die Familie Lots. Und die waren zu wenig. Und dann sagen die Engel zu ihnen, ihr müsst fliehen. Ihr müsst aus der Stadt fliehen, ihr seid zu wenige. Ihr müsst euch selbst retten. Und sie fliehen aus der Stadt. 10 müssen es mindestens sein. Vielleicht weiß manche Hörerin oder mancher Hörer, dass in der jüdischen Synagoge bei einem offiziellen Gebet, also beim Gebet der Liturgie, mindestens 10 Männer anwesend sein müssen. Sonst darf nicht angefangen werden. Mir ist das einmal ganz stark aufgegangen, wie ich in Tel Aviv im Diaspora-Museum war. Das ist ein wunderschönes jüdisches Museum. Und da gibt es im ersten Stock eine Abteilung, die Synagogen bauten. Es werden so kleine Modelle gezeigt von allen Formen von Synagogen. Und diese große Abteilung, die Geschichte des Synagogenbaus, beginnt mit einem kleinen Guckkasten. Das ist der Anfang. Und dieser Guckkasten stellt also eine Synagoge dar. Und das Dach ist so halb abgedeckt, man kann hineinblicken. Und da sind 9 Mann versammelt im Gebetsraum. Und der 9. hängt zum Fenster heraus und schaut auf die Straße. Und dieser Guckkasten hat den Namen Warten auf den 10. Mann. Sie müssen warten, bis der 10. da ist. Dann können Sie erst so beten, dass Gott Hände hat. Ich glaube, dass im Neuen Testament nichts anderes gesagt ist, nur dass wir es nicht so richtig lesen können. Im Neuen Testament heißt es einmal, Jesus habe gesagt, wo 2 oder 3 in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Oder wir lesen, er hat einmal gesagt, wenn ihr einmütig betet, ist alles möglich. Nichts ist unmöglich, natürlich das, was richtig ist. Nichts ist unmöglich von dem, was Gott getan haben will, was richtig ist, wenn ihr einmütig betet. 2 und 3, wenn man ins Lexikon schaut, was die Spezialisten des Hebräischen und Aramäischen sagen, 2 und 3 heißt mehrere. Also auch da betet letztlich nicht einer alleine, wenn es um die Not geht, sondern müssen sich einige zusammentun. Und unsere Liturgie in der katholischen Kirche ist ja auch immer auf eine Versammlung ausgerichtet. Es müssen immer muss immer ein Volk da sein. Also die Stärke Gottes, die Hände Gottes bedürfen eines Werkzeugs, das passt. Es müssen nicht ganze Massen sein, ja, aber es müssen genügend sein für die Zwecke, um die es geht. Die Geschichte, die ich jetzt erzählt habe, bedeutet also nicht, Gott braucht Menschen, als ob er schwach wäre, sondern Gott wollte es durch Menschen wirken. Er wollte uns, also sozusagen, er hat dieses Risiko eingegangen, er wollte uns wirken lassen. Was hätten wir sonst in der Welt zu tun? Wenn wir nur arbeiten könnten, wenn wir nur uns vergnügen könnten? Nein, wir sind die Werkzeuge Gottes. Das ist das eigentliche Schöne, das zu Menschen gehört, jedenfalls das, was der Glaube darüber sagt. Nicht, weil Gott uns braucht, sondern weil er uns brauchen will, weil er eben uns diese Freiheit gibt, diese Würde gibt, dass wir es können sollen. Gott hat also den Mose gebraucht, Gott hat den Gideon gebraucht, Gott hat den Abraham gebraucht. Gott ist nicht ohnmächtig, weil wir so schwache Menschen sind, sondern er ist nur dann ohnmächtig, wenn wir keinen Glauben haben. Und deswegen wird die Geschichte der Glaubenden in der Bibel erzählt. Ich möchte einmal ein kleines Gedicht vorlesen von einer Frau, von Gertrud von Lefort. Sie hat Hymnen an die Kirche geschrieben. Vielleicht werden die heute gar nicht mehr so gelesen, weil die Zeit sich ein bisschen verwandelt hat. Und ich möchte es deshalb machen, weil ich damit etwas zeigen will. Viele Leute haben Probleme mit der Kirche. Ich habe eingangs schon diese Frage genannt. Jesus ja, aber Kirche nein. Wir sind enttäuscht, weil die Kirche allzu menschlich ist. Und immer wieder tauchen solche Menschlichkeiten auf. Ja, natürlich, warum nicht? Aber es gibt auch die Heiligen, es gibt auch die andere Seite. Und sie ist eigentlich größer und wichtiger als die Geschichte des Scheiterns. Manche meinen aber auch, die Kirche, wenn ich das Wort Kirche sage, das bedeutet sowas Enges, so wie Sakristei oder ein Sonderraum, und wissen gar nicht, was mit Kirche gemeint ist. Mit Kirche, mit dem Werkzeug Gottes, ist eigentlich gar nicht gemeint ein religiöser Sonderraum, ein religiöser Verein, der nur ganz bestimmte Fragen hat, sondern Kirche ist eigentlich die Wiederherstellung der Welt, wie Gott sie wollte. Das heißt, die Wiederherstellung des Paradieses. Und deswegen sollten in der Kirche, ich sag mal lieber im Volk Gottes, alle Bereiche vorkommen, die den Menschen interessieren. Es sollte alles erlöst werden. Die Wirtschaft, das Soziale, das Kulturelle, die Erziehung der Kinder, die Bildung. Alles Schöne sollte vorkommen. Wir hören es ja immer wieder vom jetzigen Heiligen Vater, wenn er von der Schönheit der Kirche spricht und von diesem Auftrag spricht. Es ist also gemeint, dass die Kirche Welt ist, wie Gott sie eigentlich haben wollte. Leider ist der Sündenfall dazwischen gekommen. Die ganze Schuldgeschichte der Menschheitsgeschichte. Aber so sollte Kirche sein, wie die Welt von Gott geplant war. Und deswegen braucht man nicht denken, Kirche ist eng. Nein, Kirche ist eigentlich nur die neue Welt oder die wiederhergestellte Welt, wie sie Gott wollte. Und das schwingt ein wenig mit in diesem Gedicht. So kann man es, glaube ich, auch verstehen. Sonst denkt man, oh Gott, diese Frau Gertrud von Lefort, die spricht ja von einer Zeit, bevor es die Kirche gab, und spricht ja sozusagen etwas religionspluralistisch. Das stimmt aber gar nicht. Sie ist keine Religionspluralistin gewesen, ganz im Gegenteil, sondern sie spricht von der Größe der Kirche, von der Aufgabe der Kirche, alles Schöne in der Welt und alles Schöne in den Religionen einzusammeln und die Kirche als Werkstatt des Reiches Gottes zum Bild zu machen, wie Gott die Welt haben wollte. Also wenn ich sage Kirche, meine ich immer Welt, wie sie Gott haben wollte. Und da gibt es also keinen Gegensatz zwischen Kirche und Welt. Ja? Jetzt lese ich mal dieses Gedicht vor. Ich habe noch Blumen aus der Wildnis im Arme. Ich habe noch Tau in meinen Haaren aus den Tälern der Menschenfrühe. Ich habe noch Gebete, denen die Flur lauscht. Ich weiß noch, wie man die Gewitter fromm macht und die Wasser segnet. Ich trage noch im Schoß die Geheimnisse der Wüste. Ich trage noch auf meinem Haupte das edle Gespinst grauer Denker. Denn ich bin die Mutter aller Kinder der Erde. Was schmähst du mich, Welt, dass ich groß sein darf wie mein himmlischer Vater? Siehe, in mir sind Völker, die lange dahin sind, und aus meiner Seele leuchten nach dem Ewigen viele Heiden. Ich war heimlich in den Tempeln ihrer Götter. Ich war dunkel in den Sprüchen all ihrer Weisen. Ich war auf den Türmen ihrer Sternsucher. Ich war bei den einsamen Frauen, auf die der Geist fiel. Ich war die Sehnsucht aller Zeiten. Ich bin die Fülle aller Zeiten. Ich bin ihr Großes zusammen. Ich bin ihr Ewiges einig. Ich bin die Straße aller ihrer Straßen. Auf mir ziehen die Jahrtausende zu Gott. Soweit der Text von Gertrud von Lefort. Ich will nur hinweisen, welche Themen da vorgekommen sind. Die Blumen aus der Wildnis meint das Paradies und meint die Antwort auf diesen Ruf, den es doch auch bei heutigen Dichtern gegeben hat, dass man eben aus den Städten hinaus will und in die Wildnis will. Der Tau aus den Tälern der Menschenfrühe, das heißt also, die von den frühesten Religionen an, war das unterwegs, bis endlich dann Israel und die Kirche als die Erfüllung hervorkamen. Gebete, denen die Flur lauscht, Gewitter fromm machen, das ist vielleicht, klingt heute etwas überholt, aber es ist doch wahr, dass man auf die Natur antworten muss, dass man auch die Unwetter, dass man auch die Katastrophen verarbeiten muss und die Dinge der Welt segnen muss, weil es sonst also unerträglich ist, dass es Katastrophen gibt. Die Geheimnisse der Wüste, also der Völker, die aus den Wüsten kamen, das Gespinst grauer Denker, also die Philosophie, dass die Kirche nicht nur den Glauben hat, sondern auch die Vernunft, das Denken aufgenommen hat. Deswegen, die Kirche ist die Mutter aller Kinder der Erde. Nichts gibt es, was nicht gebraucht werden kann für die Kirche und für das Reich Gottes, von dem, was gut ist. Und insofern kann sie sagen, das war anfänglich schon da in den Tempeln ihrer Götter, da war es unterwegs. Es war aber auch in der Wissenschaft da, auf den Türmen der Sternsucher. Es war bei den leidenden Frauen da. Es war in der Sehnsucht aller Zeiten da. Die Welt war im Advent, bevor Israel und die Kirche kamen. Und sie, die Kirche, ist das Zusammen, das Einige, die Straße aller Straßen, und alle Jahrtausende sind eigentlich eingegangen in sie. Damit wollte ich schließen und sagen, wie schön eigentlich dieses Werkzeug Gottes sein könnte und auch warum Gott diese Hände haben wollte, warum er nicht alleine ohne uns in der Welt handeln und sein will, einfach weil es doch schön ist, in dieser Vielfalt eine solche Aufgabe zu haben. Und auch wenn wir manchmal irren und scheitern, Gott weiß Wege, wie er das wieder ausbügelt, wie er es wieder gut macht und wie er uns wieder zum geeigneten Werkzeug macht. Vielen Dank fürs Zuhören und ich wünsche mir noch Beiträge.
Radio Horeb, Sie haben eingeschaltet beim Kurs Null, die Grundlagen des Christseins. Heute mit dem Thema, braucht Gott die Kirche, um Hände zu haben? Zu Gast bei uns ist Dr. Ludwig Weimer. Er ist Schüler von Papst Benedikt den 16. und seit langen Jahren erfahrener Theologe. Wir haben nun eine erste Zuhörerin, Frau Gertraud aus dem Land Salzburg. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Ich wollte sagen, zu dem Stichwort Solidarität, da hat sich die Kirche ja besonders heutzutage gezeigt, dass sie solidarisch ist und wirklich Werkzeug in den Händen Gottes ist. Es gibt AIDS-Hilfe, ich glaube 1000 Häuser und Hilfe für Drogensüchtige, ich glaube 42 Farmen auf der ganzen Welt. Und es gibt so viele Miseria und andere Kirche in Not und Ostpriesterhilfe. Das ist der äußere Raum, wo die Kirche heute sehr aktiv ist. Und allerdings fast im Unbekannten, weil man darüber nicht in den Medien hört und sieht, nur in Radio Vatikan. Ich höre sehr gerne Radio Horeb und Radio Maria und da weiß man dann, was so alles geschieht auf der Welt, ohne dass es in den Medien zur Sprache kommt. Aber ich glaube, dass das wirkliche Geheimnis ist die heilige Eucharistiefeier. Die gibt uns allen so viel Gnade. Gott schenkt uns dadurch seine unbegrenzte Liebe, die wir empfangen dürfen und dann in die Welt, in die Familien weitertragen dürfen. Den Frieden, den nur Christus geben kann. Und das ist mir halt sehr schade, dass das einfach in den Medien ganz ein anderer Geist weht, als wie der Geist Christi, der uns heilen könnte. Man kriegt beim Gottesdienst auch so viel Heil geschenkt und Glaubensvertiefung und so viel Freude, die man sonst gar nicht kriegen kann, wenn man alle Vergnügungen der Welt zusammennimmt, Sport und was weiß ich alles, was die Menschen heute alles als Vergnügen haben.
Ja.
Das wäre mein Beitrag.
Danke, ja, Frau Gertraud.
Das haben Sie schön zusammengefasst, dass man dieses Werkzeug für die Solidarität sein soll und dass man auch motiviert sein muss und die Kraft dazu braucht. Und da haben Sie die Eucharistie genannt. Genau, wir können nicht am Tisch Gottes sitzen und nachher draußen verhungert die Welt. Das hat jetzt der Heilige Vater sehr schön beschrieben in seinem neuen apostolischen Schreiben über die Eucharistie. Das ist ein langes Schreiben, da braucht man ein bisschen Zeit, es zu lesen, aber das ist wunderschön von ihm, also zusammengefasst auch und geschrieben. Dieser Zusammenhang, dass wir von diesem Tisch kommend Kraft haben, in der Welt Solidarität zu leben.
Ja.
Danke, Dankeschön für Ihren Beitrag.
Wiederhören.
Ja. Als nächstes ist Frau Pluschke aus Coburg in der Leitung. Grüß Gott.
Grüß Gott. Ja, ich bin seit 4 Wochen Hörerin von Radio Horeb.
Oh, schön.
Und ich muss sagen, ich bin immer wieder neu erfreut. Und dieser letzte Vortrag, der war jetzt so schön. Ich liebe meine Kirche und ich habe auch das Buch von der Gertrud von Lefort. Ich habe mehrere Bücher von ihr. Und ich bin immer wieder ganz beeindruckt, wenn es Menschen gibt, die das so schön unterstreichen können und in den Vorträgen so anschaulich bringen können. Deshalb möchte ich mich nur ganz herzlich bedanken. Und meine Freude ist es, dass es sowas gibt. Wunderbar. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich. Ich bin ganz glücklich.
Das danke, freut uns Frau und tut uns auch gut. Vielen Dank.
Bitteschön.
Ja, danke für Ihre Rückmeldung.
Wiederhören.
Ja, Herr Dr. Weimer, Sie haben gemerkt, gerade auch diese, ich sag mal, ein bisschen lyrische Ansatz, den Sie da gebracht haben in Ihrem Vortrag, der hat anscheinend sehr viel Anklang gefunden. Das wird der Kirche ja manchmal auch ein bisschen vorgeworfen, dass sie dieses Künstlerische angeblich unterdrückt. Was sagen Sie denn dazu? Kann man als Kirche auch schöpferisch sein?
Ja, also das finde ich in jedem Fall, wenn ich mal persönlich werden darf. Ich habe als Ministrant, damals gab es ja noch diese stille Messen, habe ich vom Pfarrer im Dorf den Auftrag erhalten, etwas vorzulesen, weil die Kommunionen dauerten lange und manchmal waren eben lange, lange Zeiten, wo man nicht einfach mit der Orgel spielen konnte. Und da hat er uns Ministranten gesagt, lest aus den Propheten vor, lest aus dem Psalmen vor. Und wir donnerten also so lange, soweit unsere Stimmen da trugen, von der Empore herunter, diese schönen Texte, und es waren auch schwerhörige Leute hinten, die haben immer gesagt, lest laut, dass wir auch verstehen. Und erstens lernt man dabei die Schrift kennen. Und ich habe eine solche Liebe gewonnen zu diesen Texten und zu diesen gewaltigen lyrischen Worten der Propheten. Das sind jetzt keine Gedichte, die gereimt sind. Auch das Gedicht von Gertrud von Lefort war ja nicht mehr gereimt. Der Reim im Hebräischen ist etwas anderes. Er besteht darin, dass jede Zeile eigentlich wiederholt wird. Es kommt immer etwas Doppeltes, es wird gesagt und da wird es noch einmal gesagt mit anderen Worten. Dieser Parallelismus, wie das heißt, das ist die Art, wie da die Dichtung aussieht. Aber fast alle schönen Texte sind so gefasst. Ich finde also, dass die Kirche von ihrer Heiligen Schrift her das größte Kunstwerk besitzt, das es gibt, das Wortkunstwerk, weil die Juden durften eben keine Bilder von Gott machen. Und so haben sie ihre Stärke darin ausgebaut, dass sie Worte schichten konnten. Und es gibt nichts so Schönes wie die Beschreibungen der Erscheinungen Gottes und die Klagelieder des Menschen. Also das ist die Urquelle. Und überall da, sagen wir, wo die Klöster früher diese Texte rezitiert haben und in jeder Woche den ganzen Psalter gebetet haben, da war auch diese Kraft da zum Lyrischen und zur Kunst. Das ist nur als ein ganz kleines Beispiel. Also dass schon das Alte Testament als großes Kunstwerk eigentlich für die Kirche immer inspirierend sein müsste. Und dann käme all das dazu. Also dass natürlich der Glaube den Menschen und das Herz ungeheuer bewegt. Und so wie es viele Liebesgedichte gibt, weil Menschen entzückt sind von ihrer Liebe, so müsste es eigentlich auch im Glauben sein. Es ist also schade, wenn man der Kirche vorwerfen muss, dass das also verkommen ist oder dass das nicht mehr lebendig ist. Ich glaube, wo die Kirche lebendig wird, kommt das auch alles wieder zurück.
Ja, es ist ein künstlerisches Handwerk dann sozusagen in den Händen Gottes. Danke, Herr Dr. Weimer, dass Sie wieder bei uns zu Gast waren heute beim Kurs Null, dass Sie sich auch den Fragen unserer Zuhörer gestellt haben. Darf ich Sie nun zum Ende der Sendung vielleicht um ein kurze abschließende Worte und dann Ihren priesterlichen Segen bitten?
Ich habe ein schönes Gleichnis zum Abschluss. Man kann also auch hier den Unterschied zur Evolution sehen, zu dem Nichtnatürlichen sehen. Ich habe dieses Gleichnis einmal in meiner Gemeinde verwendet. Wenn man eine Steige mit Äpfeln hat und ein Fauler ist drin und lässt die Steige lange stehen, werden am Schluss alle faul sein. Das ist die Natur. Eine Gemeinde, ein Werkzeug Gottes, da wo Christen zusammen sind, das ist auch eine Kiste mit faulen Äpfeln. Wenn man aber einen Guten reintut, steckt der eine Gute alle an und am Schluss wird die ganze Steige gesund sein. Das ist die Gnade Gottes. Das ist das Übernatürliche. Das ist das, was fast unbegreiflich ist als Wunder. Und so bitten wir Gott, dass er uns segne und zu seinem Werkzeug mache. Gott möge uns segnen und alle, die Hilfe brauchen, damit wir ihnen Hände werden können, damit sie erfahren, dass Gott gut ist. So segne uns Gott, der allmächtige Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Ja, liebe Zuhörer, wenn Sie diese Sendung nochmals hören wollen, Sie können sich eine CD von dieser Sendung bestellen unter der 0700 75 25 75 20 sind die Kollegen ab Montag wieder für Sie da. Oder Sie schicken eine E-Mail an cd-dienst@horeb.org. Eine Postkarte erreicht uns im Postfach 1165 87501 Immenstadt. Mein Name ist André Stiefenhofer. Schön, dass Sie bei uns im Programm mit dabei sind.